Ich lese den Predigtext, er steht in Matthäus 8, Vers 18 bis 27, vom Ernst der Nachfolge. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Dann die Stillung des Sturms. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Lieber Vater im Himmel, du bist heilig und allmächtig. Das wissen wir, und doch verdrängen wir diese so wichtige Tatsache in unserem Alltag immer wieder in den Hintergrund. Wir wollen dich ganz bewusst an diesem Morgen ehren und darüber preisen, dass du heilig und allmächtig bist. Herr Jesus, auch an diesem Morgen stehen wir wieder staunend vor dir, können es nicht fassen, dass du in deiner Herrlichkeit und Allmacht zu uns kommst und sogar Sehnsucht nach uns hast. Danke, dass das so ist und dass du uns dies auch immer wieder zeigst und bezeugst. Wir freuen uns, dass du uns die Angst nehmen willst, nicht zurechtzukommen, dass du uns herausnehmen willst aus unseren Sorgen und Grübeln unseres Alltagslebens. Und so wollen wir dich auch bitten: Tu dieses Wunder an uns, heute, jetzt und auch für immer. Und mach uns Mut, dir ohne Wenn und Aber zu folgen, wenn du rufst. Bitte segne du unsere Kinder und Jugendlichen in den Kindergottesdienstgruppen zusammen mit ihren Leitern. Segne die Trauernden und schenke ihnen Trost und Hoffnung. Begegne du den Kranken und Leidenden und sei du ganz nah, sowie auch denen, die um deines Namens willen verfolgt werden und Angst haben. Tröste du diese Menschen, die leiden müssen und verfolgt werden, weil sie an dich glauben. Schütze und bewahre dein Volk Israel, besonders die Geschwister in den Gemeinden dort vor Ort. Und bitte verherrliche du dich durch diese Stunde und gib deinem Boten, unserem Pastor Andreas Schäfer, Friede, Freude und Vollmacht, deine Botschaft so zu predigen, wie du es dir für uns wünschst, und uns offene Ohren und Herzen, diese Botschaft auch so aufzunehmen, wie es dir gefällt. Dir sei die Ehre und der Ruhm. Amen.
Wer liest das Matthäusevangelium? Natürlich ist es geschrieben worden, damit Menschen dieses Evangelium lesen, die diesen Jesus Christus noch nicht kennen, von dem da die Rede ist. Aber natürlich ist das Matthäusevangelium vor allem für Menschen geschrieben worden, die Jesus Christus schon kennen, die schon glauben, die ihm vertrauen und die das Matthäusevangelium lesen, um immer wieder neu in ihrem Glauben ein Stück Wegweisung und Orientierung zu bekommen. Der Sinn des Matthäusevangeliums ist, dass unser Glaube gestärkt wird. Denn das wissen wir alle, die wir miteinander an Jesus Christus glauben, dass ja unser Vertrauen auf ihn nicht eine betonierte Größe ist, sondern sie braucht immer wieder neu Orientierung, Wegweisung. Sie braucht Verständnis, sie braucht Durchblick, wie das alles zusammenhängt mit unserem Glauben. Und dazu helfen uns die Texte des Matthäus-Evangeliums ganz enorm. Auch gerade das, was wir hier jetzt haben, Matthäus 8, sind alles glaubensermutigende Texte. Oder wie wir es gesagt haben, wir wollen das Kapitel 8 und das Stichwort von Adolf Schlatter stellen, der gesagt hat, das Ziel, dem diese Erzählungen dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Vielleicht auch heute Morgen, dass ein bisschen von dem auf Jesus gerichteten Glaube entsteht. Und heute Morgen nimmt hier Jesus uns mit hinein in das Modell vom Boot. Er gibt ja einen Befehl einer Bootsfahrt. Jesus befahl hinüber ans andere Ufer. So fängt unser Text an. Und was Jesus befiehlt, geschieht auch. Deswegen heißt es dann in Vers 28, und er kam ans andere Ufer. Es ist nur die Frage, mit wem und wie. Und das ist die Frage der Nachfolge. Wer steigt mit ein in dieses Boot? Und was erleben die, die eingestiegen sind? Ankommen tut Jesus auf jeden Fall. Er gibt den Befehl zur Bootsfahrt. Und die Frage ist, wer steigt ein? Und was erleben die, die dabei waren? Ankommen tun sie auf jeden Fall. Und so erfahren wir diesen Text, wenn Sie ihn gelesen haben oder vielleicht vor sich haben, dass er auch dreimal das Stichwort vom Nachfolgen auftaucht. Bei jeder Zielgruppe. Bei dem ersten taucht es auf, der sagt es von sich aus, ich will dir folgen. Beim zweiten taucht es auf, indem Jesus es ihm sagt, folge du mir. Und bei der dritten Gruppe taucht es auf, indem es hieß, seine Jünger folgten ihm. Dreimal taucht es auf, drei Modelle, drei Zielgruppen, drei Sorten von Nachfolge. Die ersten beiden Sorten, da könnte man sagen, da steht das abfahrbereite Boot. Das Boot steht abfahrbereit zur Überfahrt des Glaubens und es stellte die spannende Frage, will ich wirklich ins Boot? Will ich einsteigen? Will ich mit dabei sein? Der Erste sagt, ja, ich will mit dabei sein. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Ach, das liebt man. So eine Aussage, so ein Satz. Was will man mehr, als wenn einer sagt, ich bin dabei? Herr Jesus Christus, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich will mit dir unterwegs sein. Und er wird ganz massiv abgebremst. Willst du das wirklich? Weißt du, was du da sagst? Was für eine Vorstellung hast du, wenn du mir nachfolgst, wenn du mit mir, Jesus Christus, durch dein Leben hindurchgehst? Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du Anteil hast an dem, was meine Person, mein Leben, mein Wesen ausmacht. Das, was Jesus ausmacht, daran kriegst du dann auch Anteil. Willst du das? Und der dachte, ja natürlich, das ist ein Rabbi. Das ist ein Meister, das ist ein Herr, dem folge ich nach. Es gibt ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, ich kann viel von dem lernen. Wir werden vieles gemeinsam erleben, wunderbar, das will ich. Und Jesus muss ihm deutlich machen, du, so wie bei anderen Rabbi-Schüler-Verhältnissen läuft das bei mir nicht. Bei mir ist es so, dass die Füchse sogar Gruben haben und die Vögel haben Nester, also wildlebende Tiere haben mehr Heimat als ich. Der Menschensohn, der nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegt. Nein, nein, es geht nicht zuallererst um das Armutsevangelium. Armut, Reichtum, das spielt eine große Rolle, natürlich. Aber hier geht es um Heimatlosigkeit. Der Fuchs hat seine Gruben, die Vögel haben ihr Nester. Und Jesus, das ist der Heimatlose. Die Heimatlosigkeit, das ist das Stichwort hier. Er sagt, willst du Anteil haben an der Heimatlosigkeit? Was war denn heimatlos? Im Alten Testament war insbesondere die Weisheit Gottes, die war heimatlos. Und die Weisheit Gottes im Alten Testament ist das große Bild für den Messias, ist für Jesus das Bild. Die Weisheit, die können Sie im Buch der Sprüche sehen, wie sie rumläuft auf dem Marktplatz und wie sie Anknüpfungspunkte sucht, dass man sie, die Weisheit, einlädt, zu sich nach Hause zu kommen, dass man sie im Leben hat. Aber die Weisheit findet keine Abnehmer. Der Messias findet keine Abnehmer. Jesus findet niemanden, der ihn braucht. Die Heimatlosigkeit ist das ganz große und wichtige Stichwort. Er, Jesus, findet kein Zuhause. Da hat's jedes wildlebende Tier besser, sagt Jesus, als ich. Und wenn du mit mir unterwegs bist, dann wirst du Anteil haben an dieser Erfahrung der Heimatlosigkeit von Jesus. Willst du das? Bist du dir dessen bewusst, der so großspurig sagt, ich mach mit bei Jesus? Ein bisschen Jesus, das hat niemandem geschadet, das ist auch heute noch in. Ein bisschen auf christlich, ein bisschen kleinen Touch, so ein bisschen was auf religiös, Reste von christlichem Abendland. Wer hat da was dagegen? Es gibt immer ein paar religiöse Spinner und Traditionalisten, lass sie laufen und leben. Das ist ungefährlich. Aber den ganzen Jesus, so wie er sich offenbart, Jesus im ganzen Paket, seiner ganzen Person, seiner ganzen Vollmacht, seinem ganzen Auftrag, seinem ganzen Willen, oh nein, das ist zu viel. Denn da habe ich immer Anteil an der Heimatlosigkeit von Jesus. Jeder, der Jesus nachfolgt, bekommt ein Stückchen etwas von der Heimatlosigkeit zu spüren. Und das merken wir ja immer mehr, auch in unserem friedlichen europäischen Kontext. Da müssen wir nicht gleich irgendwelche islamischen Länder aufsuchen. Das spüren wir ja hier. Etwas von dieser Heimatlosigkeit, dass das nicht stimmt, dass man das mit Jesus nicht haben will. Denn wer Jesus haben will, der setzt Gottes Wort vor Menschenmeinung. Und das geht heute schon mal gleich gar nicht. Der setzt den Willen Gottes vor die Mehrheit einer Bevölkerung. Wo kommen wir denn dahin? Der behauptet, dass die Ethik und die Verhaltensregeln Gottes zeitlos sind und nicht abhängig von irgendwelcher Situationsethik einer wie auch immer geführten Gesellschaft. Das geht doch nicht. Wer den ganzen Jesus hat, der hält an seinem Plan, an seinem Willen fest, an seiner Geschichte, die er sich vorgenommen hat. Das kann doch nicht sein. Gott bestimmt in mein Leben doch. Und dann merken sie, nein, das wollen wir nicht. Einen Text weiter, tut Jesus ein ganz großartiges Wunder. Ein furchtbar okkult belaster Mann, der Gerasener, wird frei. Er kann endlich wieder leben. Und der Schlussvers lautet, dass die Bevölkerung der Gegend ihn bittet, verlasse bitte unser Gebiet. Das wollen wir nicht. Ein bisschen religiösen Schmus, gerne. Ein bisschen Hände falten und Vater unser beten, schadet nicht. Aber den ganzen Jesus, nein danke. Wollen wir ins Boot? Der Text lässt offen, ob der eingestiegen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der nicht eingestiegen ist. Und die zweite Sorte? Die zweite Sorte scheint ja schon im Boot zu sein. Der Mann scheint ja schon Erfahrungen zu haben. Er sagt ja nur, Herr, ich habe doch nur noch einen Beerdigungstermin. Nur noch das. Nur noch zuerst. Das ist das Stichwort. Nur noch zuerst die Beerdigung und dann komme ich wieder mit. Könntest du vielleicht die Abfahrt des Schiffes ein ganz klein wenig verschieben, um meiner Termine willen? Ich fand's ja gut bei dir, ich bin auch gern dabei, aber das siehst du doch ein, Herr, das ist ein dringender Termin. Das ist Sitte, das ist Pflicht, das ist Anstand, das macht man so, das willst doch sogar du, das ist fromm, das ist doch elementar, das ist doch einleuchtend, das ist doch normal. Und natürlich hat Gott nichts gegen das Normale, Einleuchtende, Fromme, Anständige, ganz bestimmt nicht. Aber wenn er einen Termin gesetzt hat, dann gehen diese Termine und diese Befehle immer vor. Das ganz wichtige Stichwort heißt, zuerst meine Beerdigung und dann Jesus. Und Sie kennen, dass Jesus es in der Bergpredigt genau umgekehrt gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Das Boot fährt ab und er will gehorsam. Und wenn er sagt, ich fahre ab, dann kannst du nicht sagen, warte bitte auf mich. Denn sonst passiert's, und das ist nicht wenigen passiert, dass das Boot abgefahren ist und wir waren nicht drin. Das Boot der Christusnachfolge, das Boot der Jesuserfahrung, das Boot des Gehorsams, das Boot der Gemeinschaft. Und wir waren nicht drin. Wir wollten, aber wir hatten noch dringende Termine. Wir hatten noch andere Prioritäten. Wir wollten noch ganz kurz auch was ganz Wichtiges, Wesentliches erledigen. Und Jesus sagt, nein, das geht nicht. Denn daran wird nämlich sichtbar, wer ich für dich bin. Und entweder bin ich für dich Nummer eins, oder du kriegst mit mir keine Gemeinschaft hin. Warum gelingt so viele Nachfolge nicht? Warum erleben so viele Jesus-Leute spürbar den lebendigen Gott in ihrem Leben? Warum versumpft so viel Wohlmeinendes? Warum versandet es? Warum verebbt es? Weil wir denken, wir könnten mit Jesus an zweiter, dritter, vierter und fünfter Stelle leben. Und das haut nicht hin. Das Boot fährt ab. Und wir sind nicht drin. Und ich bin überzeugt, dass eine ganze Reihe in diesem Raum mit mir Situationen ihres Lebens präsent vor Augen haben, wo sie schmerzhaft wissen, da hätte ich eigentlich ins Boot einsteigen sollten. Aber ich hatte noch was so Gutes, Vernünftiges, Wichtiges, Wesentliches anderes zu tun. Und dann war das weg, wozu Jesus eigentlich gesagt hat, das will ich jetzt von dir. Verpasster Bootsabfahrtstermin. Hat er es noch geschafft? Die Bibel lässt es offen. Wahrscheinlich war er nicht mit dabei. Und wenn jetzt Jesus, Leute, diese Szenen lesen, dann ist doch die Bitte aller Jesus-Leute, lass mein Leben nicht Modell 1 und 2 gleichen. Lass mein Leben nicht denen gleichen, die meinen, sie könnten ohne Heimatlosigkeit da durchkommen, die Erfahrung. Lass mein Leben nicht denen gleichen, die meinten, sie könnten mit Jesus an zweiter, dritter und vierter Stelle leben. Lass mein Leben nicht diesem Modell gleichen. Sondern lass mich mit im abgefahrenen Boot sein. Ja, und so doppeldeutig wie der deutschen Sprache das ist, lassen Sie uns ruhig ein bisschen stehen. Lassen Sie uns mit im abgefahrenen Boot sein, denn das, was da ist, ist wirklich abgefahren. Denn Jesus schafft das, und darauf möchte ich jetzt mit Ihnen eingehen, Jesus schafft das, uns in einem ganz kleinen, kurzen Wort Gottes das Glaubensuniversum mit all seinen Facetten quasi in einem siebenfachen Konzentrat mitzuteilen, dass wir in Kürze begreifen, erfassen, es vor unseren Augen aufsteht. Ach, das heißt Glauben. Und das müssen wir immer wieder sehen. Wie soll ich es Ihnen verdeutlichen? Ich weiß, ob Sie aus Ihrem eigenen Leben, wenn Sie jüngeren Datums sind, oder von Ihren Kindern, Enkeln und Urkindern, Urenkeln noch diese Bilder kennen, wo nur die Punkte drauf waren. Nur eine ganze wirre Zahl von Punkten. Und dann war neben den Punkten Nummern. Und jetzt war die Aufgabe, dass man diese Punkte ordnungsgemäß den Nummern nach verbindet. Wenn es nur wenige Punkte waren, brauchte man keine Nummern. Dann konnte man schon vorher sehen, was nachher rauskommt, wenn man dieses Ding miteinander verbindet. Aber es gab ja auch so Bilder, da waren 30, 40, 70, 80 Punkte drauf, die mit Nummern verbunden waren. Und dann musste man mit dem Stift eben hinterher und dann entstand im Lauf dieser Nummernfolge ein inneres Bild. Und sehen Sie, so ist es, wenn wir zur Bibel kommen. Da haben wir die ganzen Punkte unseres Lebens, auch unseres Glaubenslebens, und denken, das Ganze gibt doch überhaupt keinen Sinn. Und dann schenkt uns Gott mit seinem Wort unter anderem mit solchen unglaublichen Glücksfällen wie diesem Bericht aus Matthäus 8, schenkt er uns die Nummern dazu. Und dann können wir das nachzeichnen und entdecken für unser eigenes Leben in einem Wort Gottes ein Verstehen für unsere Lage. Und das lässt Glauben wieder entstehen, Glauben wachsen, Glauben begreifen. Also lassen Sie uns einmal nachgucken, wenn hier Jesus erklärt, was mit denen passiert, die wirklich ins Boot eingestiegen sind. Da kommt Jesus, hat sie gerufen, die Nachfolge. Sie wollen nicht Fall A, sie wollen nicht Fall B, sie wollen in die C-Gruppe. Ich will mit ins Boot. Seine Jünger folgten ihm. Jetzt kommen also die Richtigen, jetzt kommen die Guten. Jetzt kommen die, bei denen Nachfolge gelingt. Jetzt kommt unsere Zielgruppe. Da wollen wir mit dabei sein. Herr Jesus Christus, was erklärst du uns, was passiert mit denen, die ins Boot einsteigen? Was heißt es zu glauben? Und der erste Satz, ich bitte Sie, bedenken Sie den Text, der allererste Satz des Glaubens ist, siehe, es kam ein Sturm. Na toll. Das ist der erste Satz des Glaubens. Siehe, es kam ein Sturm. Seismos Megas heißt eigentlich ein mächtiges Beben. Eine seismologische Erschütterung kam. Und es ist etwas ganz, ganz Wesentliches, was hier am Anfang gleich steht. Sie sind im Boot, Sie wollen glauben, dann rechnen Sie damit, es kommt der Sturm. Und zwar nicht am Ende, sondern sehr schnell. Es gilt der Satz seit fast einem halben Jahrtausend, den in großer klassischer Direktheit Martin Luther dazu gesagt hat, wenn er meinte, so geht's, kommt Christus in das Schiff, so wird's nicht lange Stille bleiben. So geht's, kommt Christus in das Schiff, so wird's nicht lange still bleiben. Haben wir uns das so vorgestellt? Hatten wir denn nicht eine ganz andere Idee, warum wir im Boot sind? Hat uns das vielleicht nicht auch ganz anders gesagt in mancher Verkündigung? Nach dem Motto, jetzt komm zu Jesus, dann wird alles gut. Und dann wird deine Vergangenheit geklärt. Natürlich ist meine Vergangenheit geklärt. Dann wird deine Zukunft gut. Natürlich ist meine Zukunft gut. Und in der Gegenwart hast du das Rundum-Service-Paket des dreieinigen, dich liebenden Gottes. Also das kann doch nur super werden. Und der erste Satz heißt, es kommt ein Sturm. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass man das begreift. Es wird stürmisch. Tatsächlich. Das wissen viele inzwischen, die ein paar Jahre der Jesus-Nachfolge auf dem Buckel haben. Viele der Erfahrungen, die sie gemacht haben, hätten sie sich sparen können, wenn sie nicht Christ geworden wären. Ihr Leben und mein Leben wäre wesentlich simpler, wenn ich nicht im Boot säße. Seit ich in diesem Boot sitze, ist das so anstrengend. Wie kommt das denn? Das ist ja vollkommen kontraproduktiv. Ihr ladet zum Glauben ein und kündigt Sturm an. Na, das ist ja toll. Wie hängt das denn zusammen? Ich erinnere Sie an die Predigt vergangenen Sonntag. Da stand eine Frau im Mittelpunkt aus der Bibel, Lydia, diese Boutique-Besitzerin in Philippi, wie sie zum Glauben kam. Jetzt machen Sie es einmal an dieser Frau ganz kurz deutlich, was da passiert, wenn so jemand zum Glauben kommt. Natürlich geht alles ganz normal weiter bei dieser Frau. Das war eine Geschäftsfrau. Immer noch musste abends die Kasse stimmen. Immer noch hatte sie ihre Angestellten. Immer noch musste sie Steuern zahlen. Immer noch musste sie ihre Bestellungen aufgeben. Den Laden führen, alles was dazu gehört, war alles wie vor. Und doch war alles anders. In dem Augenblick, in dem der Heilige Geist in diese Frau einzog, in dem Gott mit seinem Glauben nach ihr gegriffen hat, indem die Christin geworden ist, bekam alles, auch das ganze Normale, plötzlich einen anderen Duktus und wurde an vielen Stellen echt kompliziert. Jetzt musste sie auch noch ehrlich sein bei der Steuer. Vorher war alles einfach. Jetzt musste sie ihre Konten da in Luxemburg auflösen. Jetzt hatte sie auch noch Angestellte, das waren doch Sklaven. Und jetzt kam das Wort Gottes und sagte, ich soll sie wie Menschen behandeln. Ja, wo kommen wir denn da hin? Da kann ich doch keine Firma mehr mitführen. Jetzt hatte sie ihren Umsatz entsprechend zu führen. Sie hat zu fragen, was muss ich denn wirklich machen? Und dann kam Jesus mit seinem Wort und sagt, mach dir keine Sorgen. Und dann merkte sie, das ist gar nicht so einfach. Da kommt ja eine völlig neue Denkstruktur. Und sehen Sie, kaum war die Christin, bekam die etwas vom Sturm zu spüren. Denn der Mann, dem sie da vertraute, der Apostel Paulus, der saß wenige Tage später im Knast. Na ganz toll. Der sie zu Jesus geführt hatte, saß im Gefängnis und sie, die Geschäftsfrau, hat noch auf ihn gezeigt und gesagt, das ist der Mann, der mir geholfen hat, zum Glauben zu kommen. Jetzt wurde sie identifiziert mit diesem Knacki. Und dann kam dieses Erdbeben im Gefängnis in Philippi und dann kam sie raus. Der Desmophylax und seine Familie, jetzt kamen die zum Glauben. Na toll, jetzt bilden wir Gemeinde. Aha, das haben wir uns auch einfacher vorgestellt, den Club der Christen. Jetzt ist sie plötzlich in der christlichen Gemeinde. Sie, die Kauffrau mit ihrem ganzen Haus, der Gefängniswärter mit seiner ganzen Truppe, ob die sozial kompatibel waren, weiß ich ja nicht. Dann kamen noch andere dazu, davon erfahren wir ja im Philipperbrief sehr viel. Zwei Frauen, die einander wirklich hassten bis aufs Blut, nicht wahr? Ganz toll für so eine Gemeindeatmosphäre. Evodia, Syntyche. Dann kam noch so jemand dazu, noch jemand, der versuchte zu vermitteln. Oh, war das kompliziert. Mensch, hätte sich alles sparen können, wenn sie nicht ins Boot eingestiegen wäre. Und dann bekam genau diese Gemeinde mit der Lydia eine ganz besonders intensive Beziehung zum Apostel Paulus. So intensiv, dass sie ihn sogar finanziell unterstützten. Das haben kaum Gemeinden gemacht, aber die durften das. Deswegen waren sie eng mit ihm verbunden und bekamen mit, wie dieser Mann seinen Weg ging. Und bekamen auch einen Brief von ihm, wunderbar. Aber in dem Brief bekamen sie auch mitgeteilt, wie viele Schwierigkeiten er im Gefängnis hat, wie viel Not er hat und wie er auf sein Lebensende hofft und gleichzeitig ihnen schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Na, das ist ja heiter. Dann kamen die Anfechtungen dazu. Wo ist denn dein Gott? Warum hilft er nicht? Warum greift er nicht ein? Merken Sie das? Sie sind kaum im Boot, geht das ganze Theater los. War das klug, da einzusteigen? War das sinnig? War das vielleicht der größte Fehler, den ich machen konnte? Ich dachte, ich krieg da die Glückshormone quasi täglich geliefert im christlichen Glaubensset à la Losung. Und jetzt habe ich nur Sturm, nur Schwierigkeiten. Ich dachte, ich erfahre ein Highlight nach dem anderen und komme einen zähen Sumpf, dem ich mich durchquälen muss in manchem Alltag, der da vor mir liegt. Ich dachte, mit Jesus wird alles gut. Und es heißt das Lied offensichtlich, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ah, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt merke ich plötzlich, zur Jesus-Nachfolge gehören Vokabeln, die wir im Zusammenhang mit Jesus-Nachfolge ganz selten gebrauchen. Anstrengend, stressig, notvoll, schwierig, belastend, mühsam, angstvoll, entmutigend. Wollen Sie aus dem Boot raus? Verstehen Sie? Aber dass wir es begreifen, wir müssen es begreifen und uns selber, unser Leben entdecken darin und plötzlich sehen, wenn ich ins Boot des Glaubens einsteige, muss ich mit dem Megasturm rechnen. In allen Facetten. Für ein Tagesgeschehen, für eine Phase, für einen Aspekt meines Lebens, für die Gemeinde, für mein ganzes Leben, für sein Volk Israel, für die ganze Weltgeschichte. Das ist Grundprinzip des Vertrauens. Das Erste, was ich erkenne, das Beben. Du willst glauben, du bist im Boot, rechne mit dem Beben. Punkt 1 der Glaubenserklärung. Punkt 2 ist, Jesus schläft. Der zweite Satz des Glaubens, jetzt dachten wir, jetzt wird es wenigstens gut, jetzt kommt der Herr hinein. Jetzt ist er doch im Boot. Und der zweite Satz des Glaubens, der schläft. Der schläft diesen furchtbaren Schlaf des Souveränen. Kennen Sie den? Den furchtbaren Schlaf des Souveränen, der Sie fast zur Verzweiflung bringt. Wie kann man jetzt schlafen, wo es hier brodelt, wo der Kahn untergeht, wo uns die Panik, gestandene Männer, die Panik regiert, wo wir untergehen? Und im Markus-Evangelium heißt sogar noch, er hat noch ein Kisselchen gehabt, auf dem er noch lag, nicht wahr? Und da hat er geschlafen. Und das ist der zweite Satz des Glaubens. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Der zweite Satz des Glaubens ist der Schlaf von Jesus. Und dieses Schlafen von Jesus, das kann einen verrückt machen. Und jetzt schauen Sie mit mir in die Bibel hinein und entdecken, alle Glaubensgeschichten des Alten und des Neuen Bundes haben in einer gewissen Weise das Phänomen des Schlafes des lebendigen Gottes. Der Vater des Glaubens, Abraham, geh heraus, ich will eine große Nation machen. Und dann scheint Gott fast 25 Jahre zu schlafen. Bevor dann als Oldtimer, fast 100-jährig, sein erstes Kind im Arm hielt, den Sohn der Verheißung, den Isaak. Denken Sie an die Psalmen Davids, voll von der Klage. Steh auf, der du schläfst. Natürlich schläft Gott nicht, das wissen wir alle, aber für uns, für unsere Not, für unsere Lage, für unsere Bootsfahrt schläft er und lässt den Kahn absaufen, so haben wir den Eindruck. Macht nichts und tut nichts. Was glauben Sie, warum Jesus das Beispiel von der bittenden Witwe bringt? Von dieser Frau, die jeden Tag ihre Akte dem ungerechten Richter auf den Tresen knallt. Weil er genau das weiß, dass wir in Lagen hineinkommen, wo wir den Eindruck haben, jetzt sind wir mittendrin in Matthäus 8. Der Sturm ist da und er schläft. Damit haben wir ganz wichtige Kennzeichen christlichen Glaubens erfasst. Und ich hoffe, dass Sie die Linien mitziehen können und allein schon diesen ersten beiden Feldern, für sich entdeckt haben. Ach so, ach ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Damit musste ich ja rechnen. Ich musste mit Sturm rechnen und ich musste mit dem Schlaf rechnen. Was machen sie denn als Drittes? Jetzt kommen endlich wir. Was machen wir? Was macht die Gemeinde im Boot? Was ist der einzige Job? Wunderbar, die Bibel ist unschlagbar. Was ist der einzige Job der Gemeinde im Boot? Um Hilfe schreien. Ansonsten machen wir nichts Sinnvolles mehr. Wir machen sonst nichts Sinnvolles. Die einzige Aufgabe im Boot des Glaubens ist, sie schreien um Hilfe, das Gebet. Das Gebet wird hier der entscheidende erste und letzte Satz der Gemeinde Jesu. So sieht Gemeinde Jesu aus. Wenn Sie sich den Club der Christen anders vorgestellt haben, dann legen Sie ganz schnell die anderen Modelle ab. Realfindliche Gemeinde werden Sie am Ende immer in dieser Rolle finden. In der Rolle des Schreiens aus Angst, Panik, Armseligkeit, Hilflosigkeit und Unfähigkeit. Das ist die Rolle der Gemeinde. Und wenn Sie gedacht haben, wenn Sie lang genug von einer Gemeinde zur anderen wallfahren, würden Sie eine andere entdecken, werden Sie sich auch täuschen. Das sind alle Jesusleute aller Kulturen, aller Nationen, aller Zeiten immer gleich. Sie landen immer beim gleichen trostlosen Haufen, der am Ende dasteht und um Hilfe bittet. Immer. Manche können es ein bisschen länger kaschieren. Aber am Ende sind wir da alle gleich. Reale Gemeinde Jesus sitzt im Boot und bittet um Hilfe. Hilf uns, Gott. Wir haben Panik, wir kriegen nichts hin, wir haben Angst, wir gehen unter. Rette uns. Das ist Gemeinde Jesu. Ach, ist das beruhigend. Ich bin gar kein Einzelfall. Ich bin gar keine Ausnahme, ich habe keinen Sonderstatus, ich bin Standard. Das ist gemeint, das ist Glaube, dass ich dastehe und nicht mal ausnahmsweise sage, Herr, bisher habe ich alles gut hingekriegt, aber jetzt brauche ich mal ausnahmsweise dich. Sondern dass das die Regel ist, das Normale ist, dass Gott sagt, ihr werdet, wenn ihr im Boot sitzt, das als Grunderfahrung eures Glaubens haben. Und zwar je länger, desto mehr. Hilf uns, Herr, wir gehen unter. Hilf uns, wir gehen unter. Der Ruf der Gemeinde Jesu. Und das ist gut, das zu wissen, dass ich mit diesem Hilferuf nicht im Ausnahmezustand bin, sondern ich bin mitten im Zentrum des Glaubens. Mitten im Vollzug des Glaubens mit diesem Ruf. Mehr werde ich nicht hinkriegen. Aber das darf ich. Vor meinem Gott stehen und sagen, wach endlich auf. Ich rufe dich um Hilfe an. Wir gehen unter. Wir haben Angst. Wir haben keine Hilfe. Wir brauchen dich. Mitten im Glauben. Und wenn es 7 Punkte sind, dann ist 4 der Höhepunkt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Das ist von diesem Text genial gemacht. Dass ich es Ihnen gleich sage. Der Höhepunkt ist nicht, dass der Sturm aufhört. Das ist es nicht. Der Höhepunkt ist, er sprach. Das ist der Höhepunkt. Er sprach. Jetzt sind sie am Höhepunkt des Textes. Jetzt sind sie am Höhepunkt des Glaubens angekommen. Das ist die Mitte in diesem Boot. Dass er da ist und sein Wort hineinsagt in dieses Boot. Und das Verrückte merken Sie es, wenn Sie es lesen, in dem Moment, es stürmt immer noch. Die stehen immer noch mitten im Wasser. Es hat sich nichts geändert. Ist doch alles anders. Das finde ich was Faszinierendes. Wie viele von uns haben das erlebt. Da ist die äußere Lage noch genau gleich. Der gleiche Sumpf, das gleiche Elend, die gleiche Angst. Die gleiche Hoffnungslosigkeit, alle Daten sind gleich. Und doch ist alles anders. Warum? Er sprach. Wenn sein Wort hineinkommt in dieses Boot, das ist es. Wenn diese Stimme ankommt. Wenn dieses Wort ankommt, das ist ein Wort aus einer total anderen Wirklichkeit und Welt. Ach, viele von uns haben da so viel Erfahrung mitgemacht, dass sie die Bibel aufschlagen und dann plötzlich stehen wir in einer anderen Wirklichkeit, einer anderen Welt. Auf der einen Seite einer so fremden Welt. ganzen Realität, die uns so mächtig bedrängt. Und gerade in dieser Fremdheit einer so wunderbaren Welt, da kommen wir bei ihm an, mit dem ganzen Chaos, dem ganzen Boot. Und er spricht in das ganze Ding da einfach hinein: Fürchte dich nicht. Und aus seiner Welt klingt das auch so vernünftig. Aus seiner Welt klingt das ja auch so gut und so richtig. Aber in meiner kleinen Welt klingt das so unvernünftig, so unrealistisch, so unwichtig. Und genau das ist es. Hier ist das Entscheidende: sein Wort. Sein Wort. Der Höhepunkt des Glaubens ist da erreicht, wo er in ihr Leben hineinspricht. Und deswegen muss der Glaubende in allen Varianten das eine tun, das erleben, dass es heißt: und er sprach. Ich weiß nicht, wie er es bei Ihnen tut. Wenn Sie morgens die Heilige Schrift aufschlagen und ein Wort für diesen Tag wahrnehmen, vielleicht in diesen Augenblicken, während Sie hier diesen Gottesdienst mitverfolgen, vielleicht wenn Sie sich mit anderen austauschen, in einer Kleingruppe, einem Hauskreis, vielleicht wenn Gott Ihnen irgendwo ein Wort über den Weg schickt, er hat so viel tausend Weisen, das eine zu tun, dass das eine geschieht, er spricht. Dieses Wort hat eine ganz andere Qualität. Dieses Wort ist das Entscheidende. Dieses Wort ist der Höhepunkt des Glaubens. Sie kommen nicht höher, Sie kommen nicht weiter, als dass Sie schreien und dass er was sagt. Dann ist eigentlich die Sache gegessen. Wenn er hineinkommt und was sagt. Und deswegen sind wir hier in diesem Haus. Je länger, desto mehr absolute Überzeugungstäter, was die Bibel angeht. Sie können mit nichts die Bibel toppen. Mit nichts. Und Sie können mit einem Menschen nichts Besseres tun, als dass er mitten im Sturm seines Lebens, soweit es in Ihre und in meine Hand gelegt ist, dahin führen, dass das geschieht. Gott spricht. Und dann gibt er sein Wort hinein. Und dann kommt es zu dem fünften Schritt. Und der fünfte Schritt, den können Sie überschreiben mit das Vertrauen. Das Vertrauen. Ja, jetzt geschieht Vertrauen. Verstehen Sie mich? Vertrauen geschieht nicht, wenn Sie am Ufer stehen und überlegen, einzusteigen. Das ist kein Vertrauen. Das haben wir dir auch gesagt. Ich vertraue dir, ich folge dir nach. Vertrauen ist auch nicht besonders großartig, wenn Sie am anderen Ufer stehen und zurückgucken und sagen, für die Zukunft, ich vertraue dir. Das ist auch nicht das Großartige. Sondern Vertrauen findet jetzt statt. Jetzt, wenn Sie in diesem unangenehmen Mix drinstehen, der genau hier beschrieben wird. Diesen Mix, den wir alle nicht wollen. Sie wollen das doch auch nicht. Sie wollen doch nicht blöd dastehen vor Jesus. Nein. Sie wollen gerne mutig, ordentlich, klar, vertrauensvoll, sortiert, sagen Sie, was Sie wollen, christlich, natürlich, erwartungsvoll, demütig, ach, ich was da. Und jetzt stehen Sie so doof da. Und er muss Sie zurechtweisen. Er muss sie herauslocken. Und sie sind genau in dieser unangenehmen Soße drin von: Herr, ich stehe noch mitten im Wasser, aber du hast mir schon ein Wort gesagt, aber es stürmt doch noch. Gleichzeitig will ich dir vertrauen. Und in diesem Ding, das ist Vertrauen. Der Zustand, den sie so bescheuert finden und aus dem sie möglichst schnell rauskommen wollen, das ist Vertrauen. Vertrauen ist nicht, wenn Sie emotionsselig Ihre Lobpreislieder absülzen. Vertrauen ist dann, wenn Sie mitten in diesem Boot stehen und sagen: Herr, ich halte an dir fest und ich glaube dir dein Wort, auch wenn es nicht vernünftig und nicht klug und nicht real ist, aber du hast es gesagt. Und jetzt bring mich mit diesem Kahn auf die andere Seite. Das ist Vertrauen. Und dann können Sie es für eine halbe Stunde halten. Und dann rutscht es ihnen wieder weg. Dann dackeln sie wieder zurück zu ihm. Und was sagt er ihnen? Was sagt er ihnen denn? das, was sie nicht hören wollen, was stimmt. Warum seid ihr so kleingläubig und warum seid ihr so furchtsam? Und du hast so recht, Herr Jesus. Es ist peinlich, aber wahr, du hast so recht. Kleingläubig. 5-mal bei Matthäus kommt es vor. Allein 3-mal in den Bootsgeschichten. Kleingläubig heißt eigentlich kurzgläubig. Das heißt, ich fange an zu glauben, aber die Strecke, die ich zu gehen habe, ist für meinen Glauben zu lang. Mein Glaube ist zu kurz. Er sagt, glaub doch durch. Glaub doch durch. Hört nicht zu früh auf. Und ihr seid furchtsam. Furchtsam klingt noch höflich. Aber ich muss Sie enttäuschen. Hier steht kein höfliches Wort. Hier steht feige. Feige. Feige ist nicht angenehm. Bis feige ist nicht schön. Bis furchtsam, das geht noch. Du bist feige. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie das Gott manchmal bei mir macht. Gott ist raffiniert. Dieses Wort feige ist mir im Herbst des vergangenen Jahres zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Und seitdem hat Gott eine Verfolgungsgeschichte dieses Wortes in meinem Leben angelegt, die heute Morgen mit diesem Gottesdienst hoffentlich ihren Höhepunkt und Schlusspunkt erreicht hat. Es war bei den Männertagen im Herbst. Ich sitze daneben und höre Hartmut Schmid bei seiner Auslegung von 2. Timotheus 1 zu. Dort steht dieser wunderbare Satz des Apostels Paulus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein mir gut bekanntes Wort. Warum es bei mir hängen blieb, ist, weil Hartmut Schmid so deutlich betonte, dass hier steht, was nicht von Gott kommt. Dass wir immer gleich wissen, was nicht von Gott kommt. Von Gott kommt nicht ein Geist der Furcht. Und dann gab es dieses typische Theologengeplänkel danach. Und wir beide waren ein bisschen ärgerlich, weil wir beide im Moment nicht wussten, was für ein griechischer Begriff da für Furchtsamkeit eigentlich steht. Und sowas nickelt mich immer. Also schnappe ich mir natürlich das griechische Testament und entdecke, da steht ja Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit. Ich denke, ja, das ist natürlich jetzt schon steil. Aber dabei blieb es nicht. Ein weiterer Blick in die Konkordanz zeigte mir, dass dieses Wort gar nicht mehr so oft vorkommt. In der Weise eigentlich nur noch 3-mal. Hier, Matthäus 8, habe ich Ihnen gerade zitiert. Im Paralleltext in Markus 4. Und dann noch einmal ein Wort, das Sie auch alle gut kennen, nämlich in Johannes 14, wo Jesus das so wunderbar eindrücklich sagen kann, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und seid nicht feige. Warte, gut, Herr, jetzt habe ich es ja endlich verstanden. Aber offensichtlich war Gott noch nicht ganz einig. Und dann bin ich am 2. Feiertag, Weihnachtsfeiertag, drüben in meinem Büro und lese den Text mir durch, den ich hier vorzulesen habe für die Predigt von Rainer Wörz und komme in Offenbarung 21 an die Stelle derer, die nicht teilhaben am neuen Jerusalem. Wissen Sie, wer das ist? Die Feigen. Das hat mich an diesem 2. Weihnachtsfeiertag richtig erwischt da drüben. Und dann gehe ich weiter und am Anfang des neuen Jahres beten wir als Älteste miteinander. Und dann gehe ich in den Raum der Stille, in dem bin ich wirklich oft, ich bin da wirklich oft drin. Setze mich hin, um mit meinen Mitbrüdern zu beten und schaue auf das Plakat auf der anderen Seite und mich trifft der Schlag. Ich weiß nicht, wie lange das da schon hängt, wahrscheinlich schon lange so vergilt, wie das aussieht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit. Ich sage, ja, okay, gut, gut. Ich habe den Eindruck, ich verstehe die Botschaft. Aber er hatte nicht den Eindruck. Dann kommt die Vorbereitung für das Teamstreffen von LTC. Da ist der Gideon dran und Sie wissen, die Gideon-Geschichte hat eine Passage, wo so viele der gerade mühsam zusammengesammelten Soldaten von Gideon entlassen werden sollen. Das bezieht sich auf eine Regel aus dem mosaischen Gesetz. Und natürlich musste ich in Vorbereitung für dieses Wochenende noch einmal diese Regel im mosaischen Gesetz nachlesen, wie sie eben aufgeschrieben ist dort in 5. Mose 31. Und fragen Sie mich, warum? Ich weiß es nicht. Kam ich auf die verrückte Idee, ich lese das mal in der Septuaginta nach, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Und dann heißt es da, die Furchtsamen, nein, es heißt da nicht die Furchtsamen, die Feigen sollen aus dem Heer wieder abziehen. Dasselbe Wort wie im Neuen Testament in den Stellen, die ich ihn genannt habe. Und dann haben viele von uns miteinander Josua gelesen, der stillen Zeit in ihrer Bibel. Und bei den Josua-Texten kennen Sie ein Josua 1 am Anfang. Seid unverzagt und fürchte dich nicht. Und wissen Sie, was da in der griechischen Übersetzung steht? Sie wissen schon. Sei nicht feige. Und jetzt komme ich an meinen Predigtext heute, das ist es nochmal. Gut, Herr, danke. Und ich weiß, wie oft er mir es noch sagen muss. Das ist das Begreifen. Da ist das Vertrauen. Da ist Vertrauen gefragt. Genau da. Vertrauen ist nicht danach und nicht davor, sondern mittendrin. Und der Zustand, in dem ganz viele von Ihnen sich jetzt gerade befinden, wo ich sage, wenn das vorbei ist, dann vertraue ich. Nein, nein, jetzt vertrauen Sie gerade, mitten in der Soße. Jetzt vertrauen Sie. Das Beben, der Schlaf, das Gebet, das Wort, das Vertrauen und jetzt endlich. Aber schon fast als Nachklapp die Tat. Das ist jetzt, merken Sie es, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Das ist gar nicht mehr das Drama. Das war eigentlich selbstverständlich, dass wenn dieser Jesus jetzt einen Satz sagt, dass er Feierabend ist. Mit allem Spuk Feierabend ist. Und es nach dem Megasturm die Megastille gibt. Zweimal Mega in diesem Text. Der Megasturm und jetzt wird's ganz still. Megastill. Frieden im Schacht. Ein Wort von Jesus. Ein Wort von Jesus. Und alle Themen sind geklärt. Das glauben wir ihm. So wird es am Ende sein, wenn er ein Wort spricht und einem diabolischen Spuk ein Ende machen wird. So wird es sein, wenn er ein Lebenswort hineinspricht und sie von dieser Welt in jene Welt holt. So wird es sein, in der einen und anderen Lage ein Wort von ihm hat schöpferische Autorität und Kraft. Und wenn der Sturm still sein soll, weil der Schöpfer spricht, dann ist der Sturm still. Gleichzeitig ist klar, nur Gott kann das. Das ist eine der großen Stellen im Neuen Testament, wo klar ist, wer Jesus ist. Nur Gott kann das. Das Alte Testament, wenn das Meer schweigt, ist das immer Gott, der handelt. Und hier spricht Jesus das Wort und zeigt, wer er ist. Sagt, dann ist Friede. Das Ergebnis ist, die Tat ist klar. Gott handelt und bringt es zu einem wunderbaren Ziel. Und das Ergebnis? Das Ergebnis wird in diesem Text erstaunlicherweise nicht für den Jüngern gesagt, sondern von Menschen, die das mitgekriegt haben. Menschen verwunderten sich und sprachen, was ist das für eine Person? Was ist das für eine Person, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Das Ergebnis des Glaubens ist immer staunende Anbetung unseres Gottes. Das tun wir jetzt schon ein bisschen, zum Beispiel durch Musik. Das tun wir, wenn wir vor ihm dankend niederknien und sagen, du hast da und da geholfen. Das tun wir, wenn wir ihm die Ehre geben und das werden wir natürlich tun, wenn wir vor ihm sind, selbstverständlich. Denn ankommen mit diesem Boot tun wir auf jeden Fall. Und jetzt? Wollen Sie noch mal ins Boot? Natürlich. Natürlich, sagen Sie mit mir. Ja, selbstverständlich will ich ins Boot. Ich fand's furchtbar, schrecklich, schwierig, bescheuert, belastend. Aber nichts anderes als wieder genau in dieses Boot, mit diesem Herrn, mit diesem Gott, auf diesem Weg. Ganz klar. Ich will in dieses Boot. Ich will in dieses Boot. Und dann verstehen Sie mit mir immer mehr die Glaubenslieder. die andere vor uns, teilweise Jahrhunderte vor uns geschrieben haben. Und ihre Tragkraft und ihr Gewicht und ihre Schönheit nicht verloren haben. Johann Daniel Herrnschmied war Pfarrer. Schon als Theologiestudent der Gehilfe, das dürfte man aus Diffamierungsgründen gar nicht mehr sagen, nicht wahr? Der Gehilfe von August Hermann Franke in Halle. Später hat man dann ihn nach Halle selber gerufen als Theologieprofessor und er wurde Co-Direktor der großen frankischen Anstalten. Er hat eins der bis heute gültigen Lieder zu Matthäus 8 geschrieben. Wenn er dann dichtet, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Wenn die Stunden sich gefunden, tritt die Hilf mit Macht herein und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Was soll ich Ihnen denn wünschen? Jesus mit Ihnen in der Fahrt ans andere Ufer, auch in den kommenden Tagen. Fürchten Sie sich nicht, vertrauen Sie ihm. Er kommt mit Ihnen an. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen. Jesus Christus, lebendiger Gott und Herr, wir kommen zu dir an diesem Morgen und beten dich an und geben dir die Ehre über dem, was du bist, auch über dem, was du uns sagst und weitergibst in deinem gültigen, heiligen, wunderbaren Wort. Danke, dass wir nicht stehen bleiben müssen bei unseren Glauben, Glaubensideen, bei unseren Vorstellungen, sondern dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns Glauben erklärst. Danke, wo das, was du sagst, so ganz anders übereinstimmt mit dem, was wir erleben. Und deswegen uns wohltut, deswegen uns tröstet, deswegen uns hilft und deswegen uns Mut macht, unseren Platz im Boot beizubehalten. Danke, dass du jeden von uns kennst, dass du den Sturm kennst und deinen Schlaf kennst, unser Schreien kennst und dein Wort kennst, das Vertrauen kennst und die Tat kennst und das Ergebnis weißt. Du bist Allmächtige. Jetzt bitten wir einfach an diesem Morgen, fahr mit uns ans andere Ufer. Geh mit uns in die nächste Etappe unserer Jesus-Nachfolge. Lass uns in diesem Boot sein und diese Herausforderung verspüren, dir zu vertrauen. Herr Jesus Christus, wir legen dir unsere Gemeinde hin mit allem, was hier geschieht, alt und jung. Wir legen die hin, die noch gar nicht ins Boot eingestiegen sind und bitten dich, dass du sie reinlockst. Wir legen dir dieses Konferenzzentrum hin und bitten dich um deinen Segen für die Bibeltage und die Väter-Töchter. Wir bitten dich, dass dein Evangelium, dein Wort in Kopf und Herz, in Händen und Füßen ankommt. Und dann bitten wir dich, dass du dich auch um unser Land und unser Volk kümmerst. Bitten dich, dass über allem religiösen Resten wieder neue Freude entsteht an der Nachfolge in Jesus. Und Menschen einsteigen ins Boot des Glaubens. Erbarm du dich, Herr. Und wir danken dir, dass du auch die Nöte dieser Welt im Griff hast und im Blick hast und nicht wegsiehst. Du siehst manches Chaos. Du siehst auch deine furchtbar leidende Gemeinde an vielen Stellen. Wir denken nur an die Christen in Nigeria. Erbarm dich, Herr, und kümmere dich um deine Leute. Und wir danken dir, dass du auch in den kommenden Tagen der Herr bist. Du bist im Boot. Was Besseres gibt's nicht. Wir beten dich an.